Moin Leute! Zack, da sind wir! Herzlich willkommen zum zweiten Livestream von We Talk Malls. Ja, moin, ich bin Malte und die anderen stellen sich mal eben schnell vor.
Hallo, ich bin Flo. Ich kenne Malte seit etlichen Jahren. Wir trinken gerne mal zusammen Whisky und deswegen bin ich heute hier. Jetzt bräuchten wir einen Lippenleser, glaube ich.
Ja, das ist ja schön. Marc ist kaum zu hören. Ja. Marc hat das beste Equipment und den wenigsten Ton. Schön, dass es jetzt heute die ganze Zeit ging. Ach ja. Gut, während Marc ein bisschen rumguckt, erzähle ich mal ein bisschen, was wir heute mit euch vorhaben. Das ist doch vielleicht schon mal eine gute Überbrückung. Wir werden uns gleich 1, 2, 3 Nachrichten widmen, die in der vergangenen Woche so rumgegangen sind zum Thema Whisky. Wir haben die Brennerei Tomettin dabei, wir haben Kadu dabei, wir haben Glenfiddich dabei. Dann werden wir ein bisschen darüber reden, wie es mit Whisky weltweit aussieht. We don't talk malts. Wie es mit Whisky weltweit aussieht, was es an Konkurrenz vielleicht für schottischen Whisky gibt, dazu haben wir passend was mitgebracht. Ich habe einen Japaner mit, Flo hat was Deutsches mit, wenn ich mich nicht irre. Und ich hoffe, Marc hat einen Bourbon mit und wir hören ihn irgendwann wieder. Und ja, also schenkt euch was Passendes ein, wenn ihr Lust habt. Und am Ende spielen wir natürlich wieder Entweder-Oder, wo wir uns gegenseitig Begriffspaare zur Auswahl stellen. Und abstimmen müssen, beziehungsweise entscheiden müssen, was wir wählen würden. So, die Frage ist, ist Marc wieder da?
Hallo, hört ihr mich?
Oh ja,
ein bisschen.
Ein bisschen lauter?
Ja, also für mich könntest du noch lauter, aber Leute, sag mal, wie es bei euch ankommt.
Ich meine, beim letzten Mal hat es sich ja über den Stream auch lauter angehört, als wir uns selbst gehört haben. Also, müssen wir so Markierungen mal machen hier im.
Immerhin machst du noch keine Disco und bleibst in deinem schönen Rahmen auf dem Bildschirm. Sehr gut. Ja, dann können wir jetzt ja, glaube ich, mit 3 Minuten Verspätung quasi starten, oder? Wollen wir in die News reingehen als erstes?
Jawohl,
sehr schön. Dann werfe ich mal kurz das Rand. Zack. Und jetzt sehen die anderen auch, was ich sehe. Ach, guck mal, gleich mit der passenden Werbung hintenrum oder so. Genau, Tomettin hat bekannt gegeben, dass sie ihre leicht rauchigen Whiskys, die sie unter der Marke Kuhbocken wahrscheinlich ausgesprochen, neu gestalten und mit neuen Abfüllungen weiterführen werden. Vielleicht mal als erste Frage, bevor wir über die neuen sprechen, hatte von euch schon jemand die alten mal im Glas?
Also ich kenne den Kuhbocken bisher nicht von Tomettin. Ich bin ein großer Freund der Tomette Brennerei und habe schon einige richtig gute probiert, habe auch etliche im Schrank, aber an Kuhbocken bin ich bisher noch nicht geraten.
Ja, das geht mir genauso. Ich mag die Tomettin an sich sehr gerne, aber den Kuhbocken leider nicht.
Echt?
Du, Malte?
Ja, bin ich der Einzige mal wieder. ja, doch, ich hatte den Standard im Glas bisher und ich hatte auch mal einen alten, ich glaube, das war ein 1988er, aber das ist mein Geburtsjahrgang, den hatte ich in Holzbunge bei Whisky Krüger auf der Hausmesse, letztes Mal im Glas. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich dachte ja erst, als die auf den Markt gekommen sind, das ist ja auch schon eine Weile her, so, ja, jetzt macht halt Tomettin auch wieder den rauchigen Kram, so, ne, weil das ist gerade in. Aber eigentlich finde ich, die sind gar nicht schlecht. Tomettin hat ja so ein Destillat, mit dem man viel machen kann, habe ich immer das Gefühl, ne. Das nimmt sehr gut irgendwie Fassaromen an und so und ist mit Rauch nicht anders. So, okay, dann lass uns doch mal über die drei Whiskys sprechen, die vorgestellt wurden. Wir haben als erstes den Signature Malt, gereift in Bourbon, Oloroso und American Virgin Oak. Wie klingt das für euch?
Die Kombination ist auf jeden Fall extrem lecker. Bourbon, Virgin Oak, gibt es schon viel Holz und dazu ein bisschen trockenen Sherry, der das Ganze abrundet. Finde ich sehr ansprechend.
Ja, würde ich auch sagen. Als kann man schon fast als einen der klassischen bezeichnen, oder? Wenn man so mal ein bisschen vorausschaut, was da als nächstes kommt. Also
das stimmt. Was mich ein bisschen wundert, ist Virgin Oak. Also das scheint ja im Moment echt in zu sein, ne? Glenallachie hat sie ja jetzt auch in der Standard Range mit drin.
Tja. Meinst du, dass das in ist oder dass es vielleicht eher so eine Art Notlösung sein könnte?
Ja, es steht ja keine Altersangabe drauf, ne? Man könnte jetzt böse vermuten, dass er ein bisschen jünger ist und dann so ein frisches Eichenfass dafür sorgt, dass es ein bisschen schneller reift.
Auf der anderen Seite hat ein frisches Eichenfass auch den Vorteil, dass es wahrscheinlich günstiger zu haben ist.
Ja, und vielleicht gibt es auch einfach schöne, leichte Eichenaromen ab, wenn man es mal positiv sehen will. Ja, Paul hat gefragt, NAS, ja, so wie ich das sehe, sind die NAS tatsächlich, ja. Genau, okay. Jetzt, wo wir es gerade vor uns haben, was sagt ihr zur Flasche?
Also ich bin ein großer Freund der klassischen Tomatenflaschen. Ich finde eigentlich nicht, dass sie den Kubocken in einer anderen Flasche abfüllen müssen. Vor allem die etwas spezielleren Abfüllungen mit dem Schaufenster vorne und dem Magnetverschluss von Tomatin, die machen schon richtig was her. Die kann man einfach so im Schrank stehen haben und die sind ein echtes Schmuckstück. Finde ich die klassische Form etwas schöner als dieses leicht geknautschte Blechdosen-Design.
Knautschte Blechdose, das finde ich gut.
Das erinnert mich so ein bisschen an The Fifth Element, die Elemente, diese Steine, die sie haben.
Oh ja, stimmt, das sind so, die sie dann da oben auf diese Stelen setzen, ne? Die sind auch so komisch gedreht und so. Ja, ich habe an Parfum gedacht. So, weißt du, den kannst du nur bei Douglas kaufen in Zukunft oder bei jeder anderen Parfumkette. Wir müssen ja keine Werbung machen. Ich weiß nicht. Ich meine, bei dem Bild, was ich jetzt gerade auch offen habe, was man im Stream auch sieht, sieht man halt auch, dass es, glaube ich, so ein Photoshop-Bild ist, ne? Was man da auf Whisky Experts auch sieht. Also die Schrift und so, das sieht irgendwie schon noch so draufgeklebt aus, finde ich, als ob man das mit Photoshop gemacht hätte. Aber ja, wir werden es sehen. Also es ist halt modern und auf schick gemacht, ne?
Ja, grenzt sich dann über das Design dann auch nochmal von der Standard von der Co-Range ab. Ist ja auch ein Druck. Ne?
Ja, also ich glaube auch, dass es nicht verkehrt ist eigentlich, auch wenn ich Flo zustimme, dass die Tomatenflaschen eigentlich sehr schön sind, halt ein anderes Design zu wählen, irgendwie um es ein bisschen abzugrenzen, das kann ich schon nachvollziehen, aber ist halt schon im Styling ziemlich heftig. Aber das ist ja auch heute unser Nachrichtenthema. ich scroll mal weiter runter und gehe zur Creation Number One. Gereift in Black Isle Brewery Imperial Stout Casks. Und das nächste dürft ihr vorlesen, weil ich keine Ahnung habe, wie man es ausspricht.
Bacaloa Mascatel, würde ich sagen. De Setúbal. In Süßweinfässern, ne? Dann?
Ja, können.
Mascatel?
Ja, wahrscheinlich, ja. Was sagt man dazu? Stout und Weinfass?
Krasse Kombination auf jeden Fall. Das sieht man kaum woanders. Und dann noch mit Rauch dazu, auf dem Tomatendestillat.
Du bist Fan?
Kann ganz groß werden und kann ganz furchtbar nach hinten losgehen.
Ja.
Äußerst spannend. Sollte man probieren, denke ich.
Ich habe mal kurz auf deine Webcam geschaltet, um das Glänzen in deinen Augen zu zeigen. ja, kann man auf jeden Fall probieren. Marc, was hast du?
Ach. Ja, natürlich probieren. Sollte man wahrscheinlich jeden. Ob es, sagen wir mal, bei der Auswahl denn der sein würde, der bei mir ins Glas kommt. Ich weiß es nicht. Ach, vielleicht schon.
Ja, Paul sagt, Muscatel ist extrem süß. Das macht die Sache mit einem Stout in der Kombination auch irgendwie dann nochmal interessanter. Finde ich auf jeden Fall cool. Und Creation Number 2 haben wir, und das passt ja auch, gereift in japanischen Soju-Fässern und American Virgin Oak.
Da muss ich sagen, da finde ich die Kombination fast ein bisschen schade, dass man sowas Exotisches nimmt und das dann mit Virgin Oak kombiniert. Da hätte ich mir fast noch ein zweites experimentelles Fass dazu, so Matjes oder so, gewünscht.
Matjes? Also, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dieses japanische Fass ist. Ich habe, wenn man es googelt, findet man, es ist sozusagen der japanische Wodka, ein durch Destillation gewonnenes alkoholisches Getränk, 25 bis ungefähr 43% Alkohol, aus Gerste, Süßkartoffel oder Zuckerrohr hergestellt. Kann aber auch aus Buchweizen oder Edelkastanie oder sogar Milch destilliert werden.
Puh. Ui. Also ist einfach ein Alkoholbrand, ja?
Anscheinend. Ich habe es noch nie getrunken. Ja.
Klingt ja äußerst spannend.
Klingt äußerst spannend.
Klingt aber auch nicht, als ob das viel Geschmack ans Holz abgeben würde.
Habe ich auch gerade gedacht, als ich es vorgelesen habe. So. Ja. Aber gut.
Schon auch dazu. Das würde ja passen.
Ja. Ja, das stimmt. Könnte wahrscheinlich der eichenlastigste werden. Ich scroll ein bisschen weiter runter noch und die kommen in 46% alle und sollen 45 bis 60 Pfund höchstwahrscheinlich kosten. Das wäre für Deutschland also wahrscheinlich um 50 bis 65 Euro. Mhm. Die Steuer ist bei uns ein bisschen geringer. Ja, ihr könnt ja mal im Chat schreiben, wie interessiert ihr da dran seid. Ob ihr denkt, dass das eine spannende Serie ist. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Ich freue mich drauf.
Ich finde auch dafür, dass das so eine extrem experimentelle Abfüllung ist und sie da wahrscheinlich ja nicht so viel von haben, ist die Preisrange auf jeden Fall noch tragbar.
Ja, ist halt die Frage, ne, ob es Finishings sind, wie alt die sind und so, ne, wie kurzfristig sie das jetzt auch aufsetzen konnten. Aber gerade diese Creation Number One mit dem Stout Cask und Moscatel, das finde ich abgefahren. Jo, wollen wir weitergehen in den News? Jo. Ach ey, ich muss mich hier einmal sortieren. So, weitergehen in den News heißt, das können wir, glaube ich, ein bisschen schneller machen. Johnny Walker hat, was haben sie bekommen? Planning Permission für Kadu, für den Umbau.
Für ein neues Visitor Center. Genau. Und zwar im Preisrahmen 150 Millionen Pfund.
Ja, wobei das, glaube ich, das gesamte Projekt ist. Also für Glenkinchie, Kalila, Kleinlisch, Kadu und für das Ding, was sie in Edinburgh da bauen, diese Johnny Walker Experience.
Oder 50 Millionen, davon wird man auch ein ganz schönes Visitor Center kriegen.
Das goldene Wasserhähne.
Ja.
Ja, also ich bin gespannt. Ich habe ehrlich gesagt recht wenig Meinung zu dem Projekt. So, wie sieht's bei euch aus?
Wenn man da eine neue Anlaufstation kriegt und Kadu sich einem dann interessanter vorstellt als bisher, dann ist das bestimmt auch nochmal eine Reise wert, wenn man sowieso in Schottland ist, macht man da gerne Halt, würde ich sagen.
Aber ich fand Kadu so auch ganz sympathisch. Ich war da im März da? Nee, letztes Jahr war ich da im Juli. Eigentlich, also ich kann mit dem Whisky nicht viel anfangen, aber die Brennerei war eigentlich ganz süß. So.
Na dann. Lohnt sich sehr in Zukunft vielleicht sogar noch mehr.
Ja, okay. Gehen wir weiter?
Ja.
Gehen wir weiter. Okay, was haben wir als nächstes? Ach ja, genau. Wir haben Glenfiddich erstrahlt in neuem Glanz. Die Nachricht ist schon ein bisschen älter. Der 12er und 15er werden jetzt umdesignt und der 18er wird, glaube ich, nächstes Jahr folgen. Ja, was sagt ihr zum Design an sich?
Die Werbung ist ganz schön mit diesen Elementen, die Pflanzen, das Holz, gerade das linke Bild. Das finde ich ganz schön. Erinnert mich an diesen einen alkoholfreien Brand, den wir auf der Hansa Spirit getrunken haben.
Ah, Seedlip.
Seedlip, genau. Ja, ganz ja. Daran muss ich auch gleich denken.
Ja.
Das ist wirklich schön. Ja, ich habe jetzt gerade vor 2-3 Tagen den 15er Solera zusammen mit meinem Vater getrunken, aber aus der alten Flasche natürlich, klar. Also der Inhalt ist super. Beim Flaschendesign, ich würde es erstmal drauf ankommen lassen, sie live in der Hand zu haben, aber
ja,
ich finde es jetzt auf den ersten Blick nicht schlecht.
Ja, das mit in der Hand zu haben, das verstehe ich. Das hatte ich schon häufiger mal. Ja, Jürgen sagt, er findet es cool. Was ich ganz lustig finde, das habe ich euch jetzt aufgemacht, es gibt dann unten auch auf der Seite so ein, ich weiß gar nicht, was ist das denn? Erklärungsbooklet für die neuen Flaschen von der Marketingagentur, die es gemacht hat. Und da stehen dann so coole Sachen bei, wie der Hirsch thront mutig über dem Valley Cut, also über diesem V und irgendwie, ja, so alles wird irgendwie nochmal beschrieben. Das Strukturpapier ist hochwertig, da musste ich irgendwie schmunzeln, dass man sowas der Öffentlichkeit noch irgendwie bereitstellt, oder?
Tja, vielleicht ist es auch einfach geleakt, eine geleakte Marketingbroschüre.
Ja, man weiß es nicht, ne?
Ein bisschen weg von dem Image, dem 12-jährigen Glenn Fittich als ja, sehr stark frequentierter Whisky, oder?
Ja, ja, ein auf jeden edler Fall.
Aber,
ja. Naja, also man darf gespannt sein. Ich werde die auch, werde mich auch freuen, die in der Hand zu haben. Was ich halt finde, ist, dass die eigentlich gar kein Redesign benötigt hätten. So. Also ich fand die Flaschen eigentlich ganz schick und auch einigermaßen modern im Vergleich zu Glenn Farkless.
Ich wusste, dass der kommt.
So ein Klassiker. Ja, ich weiß. Mein Meckern über Glenn Farkless ist mittlerweile legendär. Huh? Ja. Mit den Einstellen kann man Grunden verkauen. Naja. Ja, wollen wir zum Hauptthema übergehen? Wie sieht's aus?
Ja, sehr gern.
Sehr gern. Wer will denn loslegen? Also ich kann ja eine kleine Einführung machen. Wir haben beim letzten Mal uns überlegt, was wir dieses Mal machen können und sind auf die Idee gekommen, dass man ja ein bisschen darüber sprechen könnte, was so außer Scotch noch auf der Welt rumfliegt. Wir haben es jetzt so genannt Konkurrenz für schottischen Whisky. Im Endeffekt, ja, wird das ja vielleicht so dargestellt, aber ich glaube, innerhalb der Community, sage ich mal, ist es ja eigentlich gar nicht so eine große Konkurrenz, ne? Aber dennoch kann man ja mal den Blick über den Tellerrand hinaus werfen. Lass uns doch mal so anfangen. Was habt ihr beide im Glas?
Bei mir gibt es heute was aus Deutschland, natürlich, weil ich heute als Botschafter des deutschen Whiskys mich betätigen werde. Und bei mir gibt es ein Destillat von Nine Springs, und zwar den Pinot de Charente, einen Weinfass gelagerten eine weitfass gelagerte Abfüllung mit stattlichen 57,9% als Einstieg heute.
Als Einstieg. Hast du Wasser da?
Ja, tatsächlich.
Sehr gut. Sehr gut. Und Marc, du?
Ich habe einen Kentucky Straight Bourbon. Und zwar aus dem Hause Woodford Reserve Double Oak.
Oh, der ist lecker.
Und ja, den kannte ich noch nicht. Das war ein, sagen wir mal, halb Blindkau. Aber den normalen Woodford Reserve mochte ich schon sehr gerne. Und da habe ich gedacht, da kann der ja nicht schlechter sein. Ne? Ist ja doppelt gut.
Doppelt geeicht, ne?
doppelt geeicht.
Geeicht, deutsch geeicht. Was hat der an Prozenten?
Der hat 43... 0,6, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken. Schielen. 43,2.
43,2. Sehr schön. Ah. Ja, dann bin ich der Letzte im Bunde. Ich habe einen als Repräsentanten von Japan, habe ich mir einen richtigen japanischen Whisky nicht leisten können. Deswegen gibt es bei mir von Suntory den Kokubin. Das ist der ja in Japan super gut erhältliche Einstiegsblend von denen. Und meine Flasche kommt tatsächlich auch aus Japan. Die hat meine Freundin damals mitgebracht, als sie da war. Der hat, ich glaube, das ist dann bei uns eigentlich auch nicht so, der hat hinten halt auch so richtig die japanischen Schriftzeichen und alles drauf. 40% ja, so ein Standardblend, den man in Japan viel trinkt und viel kriegt. Aber ich dachte, genau sowas ist ja vielleicht auch spannend.
Mhm. Vor allem, wenn er live aus Japan kommt.
Er kommt live aus Japan, ja. Und er kommt im mit wunderschönem Schraubverschluss.
Mhm. Schraubverschluss ist nicht immer schlecht.
Ja, aber das ist nur wirklich das billigste Metall der Welt. Aber ja. Gut, wer will denn anfangen? Mal ein bisschen über sein vorbereitetes Gebiet zu quatschen.
Wer will, der hat noch nicht.
Schlag will noch mal. Ja. Ich mache einfach ganz schnell, weil mir geht das relativ fix. Also in Deutschland gibt es, je nachdem, welchen Zahlen man glauben darf, irgendwo zwischen 120 und 200 aktive Whisky-Brennereien, die sich zum Teil erheblich unterscheiden, weil die Whisky-Kultur sich in Deutschland gerade erst doch noch halbwegs in den Kinderschuhen befindet. Viele Destillen erst so gegründet ab den 1970ern, ab den 1990ern ging es dann so richtig los und jetzt gerade im neuen Jahrtausend ist dann natürlich eine ganze Menge passiert. Seit 2012 hat Deutschland auch einen eigenen Verband, der Deutsche Whiskybrenner, der dann versucht, diese 200 bis zu 200 Brennereien unter einen Hut zu bringen und deren Interessen zu vertreten und entwickelt unterschiedliche Ansätze. Zum Beispiel sind sie dabei, einen deutschen Whisky-Trail aufzubauen, der allerdings noch nicht so richtig trailmäßig ist, sondern eher ein Whisky-Klickenteppich bisher, nach meinem Eindruck. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir haben ja im Urlaub schon Teile des Space-Side-Wanderwegs gesehen. Und wenn das irgendwann mal in die Richtung geht, dass man unterwegs so ein zwei Destillen abklappern kann jeden Tag, wenn man das möchte, dann ist das bestimmt äußerst spannend. Wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, sieht man, dass die meisten Brennereien eher in der südlichen Hälfte Deutschlands zu finden sind. Das ist sicherlich auch damit begründet, dass viele der deutschen Whiskybrenner ehemals oder parallel dazu auch Obstbrände und Obstgeister produzieren und häufig das auch auf den gleichen Brennblasen tun. Und das ist das ist eine Eigenschaft von deutschem Whisky, die man mögen kann oder auch nicht. Ich bin persönlich nicht der größte Fan davon, weil ich immer finde, dass man ihre Herkunft dann deutlich anmerkt und dass die meistens relativ, also die getreidigen Noten sehr im Vordergrund stehen bei diesen Brennblasen und viele von den feineren Aromen, die man gerade beim Scotch so schätzt, im Allgemeinen, die bleiben dabei meines Erachtens nach ein bisschen auf der Strecke. Gibt aber auch sehr viele ganz wunderbare Beispiele. Nine Springs ist eins der Beispiele, die mir sehr gut gefallen. Glen Ailes kennt viele, die einen sehr guten Ruf haben in Deutschland. Bei Slears konnte ich schon ein, zwei Whiskys probieren, die mir mal besser, mal schlechter geschmeckt haben, aber insgesamt wirklich ausgezeichnete Qualität haben.
Ja, St. Kilian jetzt noch neu, ne?
Genau, St. Kilian ist jetzt neu dazu gekommen, die jetzt gerade abfüllen. Und wie man auch bei den meisten Abfüllungen relativ leicht rausfinden kann, ist ein typisches Merkmal von deutschem Whisky, dass er im Allgemeinen extrem jung verkauft wird. Also so, wenn man mal eine Abfüllung über 10 Jahre hat, ist schon was Ungewöhnliches im Allgemeinen. ist natürlich auch ein schwieriges Geschäft, wenn man dann erstmal 10 Jahre lagern muss. Gerade wenn man erst vor 10, 15 Jahren angefangen hat zu brennen, dann muss man ja quasi auf allem sitzen bleiben, was man zu Anfang produziert hat. Aber das ist natürlich eine Einstiegshürde. Und was ich noch herausgefunden habe, ist, dass zurzeit nur rund 2,3% der verkauften Spirituosen deutscher Whisky sind in Deutschland. Und das, obwohl deutscher Whisky eigentlich kein besonders exponiertes Exportgut ist. Das also, wir verschiffen unseren Whisky jetzt nicht gerade weltweit. und trotzdem sind nur 2,3% der in Deutschland verkauften Spirituosen deutscher Whisky.
Ja. Wachstumsmarkt, würde ich sagen.
Ja, absoluter Wachstumsmarkt, vor allem weltweit. Also da stehen die Tore offen. Aber mit gerade mal 70 Millionen produzierten Flaschen im Jahr sind wir dann doch eher ein Whisky-Zwerg als ein Whisky-Gigant aktuell. Aber was nicht ist, kann ja auch werden. Und die Ansätze sind auf jeden Fall da und es geht genau in die richtige Richtung. Also ich würde aus meiner Warte sagen auf jeden Fall, dass die durchschnittliche Qualität erheblich zugenommen hat. Dazu auch noch, wenn jemand da interessiert ist, sich mit deutschem Whisky auseinanderzusetzen. Ich bin von einer guten Seele vor 1 oder 2 Jahren mit diesem wunderbaren Whisky-Kalender, Adventskalender, bedacht worden. Der kommt in einer wunderschönen Holzkiste und beinhaltet für jeden Tag im Advent einen kleinen deutschen Whisky, den man sich dann entsprechend zu Gemüte führen kann. Das Beste ist, das Ganze kommt zusätzlich mit einem wunderschönen kleinen Glas, das genau geeignet ist, um jeweils diese 2 cl aufzunehmen. Und da kann man sich dann mal durch die gesamte deutsche Whisky-Landschaft trinken, wobei man dabei sagen muss, das sind nicht alles Malts oder Single Malts, sondern da sind auch viele Rye-Whiskys und Roggen-Whiskys und sowas dabei, zum Teil auch ungemälzte Sachen, die dann natürlich vom Charakter stark abweichen können. Ist es manchmal schon ein bisschen Hit and Miss, aber wenn man sich gerade für die Vielfalt interessiert, dann ist man da genau richtig.
Ja. Wie viel Miss war in 24 Mal dabei, grob überschlagen? Ohne zu sagen, was drin ist, dann sind wir ja nicht gemein zu jemandem.
Also das ist natürlich extrem persönlich geprägt, aber also für mich waren ein paar echte Highlights dabei. Und die meisten anderen waren durchschnittlich.
Ja, okay.
Aber reicht, um morgens wach zu werden.
Genau, und im Zweifelsfall kommt ja am nächsten Tag gleich der nächste, da kann man sich dann schon drauf freuen. Ja. Oder man füllt mal mit dem Schottischen zwischendurch auf oder so.
Oder du trinkst um 23.58 Uhr den einen und um 0 Uhr den nächsten.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich muss auch gestehen, ich habe es nicht geschafft, die im Advent alle Tag für Tag durchzutrinken. Ich hab die noch bis tief ins nächste Jahr reingeschleppt und habe da das eine oder andere dann aufgespart und aufgeschoben. Aber mittlerweile sind alle Flaschen leer.
Zwei Sachen würde ich aus dem Chat mal aufnehmen, weil ich die ganz, ganz spannend fand, über die wir vielleicht ja auch nochmal oder wo wir unsere Meinung auch nochmal sagen können. Tobi hat geschrieben, dass er sagt, dass er eher bei dir ist, Flo, die Sachen sind meistens schon weniger vielschichtig als die Schotten. Das als erstes. Stimmt ihr Tobi zu? Wie seht ihr das? Weniger vielschichtig als die Schotten?
Also aus meiner Sicht ja. Das glaube ich, aber die Vielschichtigkeit gerade würde ich noch beim mangelnden Alter häufig sehen. Ja. Mein größtes Problem ist, dass der grundsätzliche Stil für mich deutlich abweicht, was auch wahrscheinlich mit längerer Reifung nicht sich ändern wird, weil es halt wirklich sehr getreidelastig ist.
Ja. Marc, wie sind denn deine Erfahrungen?
Ja, vielleicht vielen, das sind jetzt alles nur Vermutungen, aber ich meine, in Schottland oder in anderen Ländern, die viel erfahrener sind in der Whisky-Produktion, vielleicht ist da einfach mehr Wissen vorhanden, wie man, das ist ja ein Handwerk, und wie man dieses Handwerk ausführt. Und dann natürlich die unterschiedlichen Brennblasen oder überhaupt die unterschiedlichen Arten, es zu brennen. Also vielleicht. Und natürlich das Alter, das würde ich auch sagen.
Ja. Ja, das geht super rüber. Ich sag gleich auch noch was, also meine Meinung, aber es geht auch super rüber zu dem, was Whisky X im Chat geschrieben hat. Beim deutschen Whisky schaue ich in 10 Jahren mal, was draus geworden ist.
Ja.
Das ist ja genau das, was du sagst eigentlich. Ja, ich, also klar gibt es, es ist, ich finde es ja komisch, es gibt ja eigentlich mehr deutsche Brennereien als schottische, wenn ich die Zahlen so grob im Blick habe, ne? Flo, du hast gesagt, über 200 in Deutschland?
Ja, genau. Ja, das, da war ich auch überrascht, aber ja. der Output der jeder Einzelne ist wahrscheinlich so niedrig, dass, ja, keine Ahnung, jede einzelne schottische da mehr produziert als die ganzen Deutschen zusammen.
Ja, also ich finde halt, es gibt beim deutschen Whisky relativ viel, wo ich halt denke, okay, probiere ich mal, aber würde ich nie eine zweite Flasche von kaufen oder eine volle Flasche von kaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das sind dann diese Obstler-Geschichten, wo Leute sich halt mal eine Woche im Jahr hinsetzen und einen Whisky brennen und dann irgendwie 2, 3 Fässer hinlegen. Das weiß ich. Bin ich vielleicht versnobbt und gemein und tue Leuten Unrecht. Das soll ja auch nicht heißen, dass die keine Ahnung haben oder so, aber geschmacklich ist da halt dann wenig dabei, was mir zusagt. Aber ich finde, es gibt halt auch die wirklich guten Ausreißer oder einfach die wirklich guten Whiskys, ohne Ausreißer zu sagen eigentlich, die durchaus dann auch mit dem Schotten mithalten können, oder? Also St. Kilian 2, den habt ihr jetzt beide, glaube ich, noch nicht probiert. Kommt ihr dann morgen zu, wenn ihr bei mir seid. Der ist richtig lecker. Also der kann, finde ich, auch mit Schotten mithalten. Und das mit dem Alter, ja, da muss man halt gucken. Ich glaube, die Reifung in Deutschland ist jetzt nicht so unterschiedlich im Vergleich zu der in Schottland, ne? Vom Klima her. Wobei Süddeutschland ja tendenziell vielleicht schon mal ein bisschen wärmer sein könnte. Also wenn man sich die Temperaturen so anguckt und die Schwankungen auch.
Also wenn man sich die Berichte durchliest, dann scheint es doch einen erheblichen Unterschied zu machen, weil die Schotten natürlich auch erstens eine niedrigere Durchschnittstemperatur haben und stärkere also die Reifung soll in Deutschland wohl klimabedingt doch schneller gehen, aber aus meiner Erfahrung würde ich das jetzt nicht uneingeschränkt bestätigen können.
Als wir bei Nine Springs waren, das Video, Marc, müssen wir übrigens nochmal fertig bekommen, da hat der Chef Bernd erzählt, dass die einen Teil der Fässer unterm Dach da lagern in der Brauerei und dass sie die mit dem Kran rausholen mussten zum Teil, weil die total durchgegangen sind, was die Lagerung angeht, ne? Also,
okay.
Wenn du das quasi im Dachstuhl lagerst, ist das halt auch nochmal was anderes, als wenn man das
im Keller liegen hat oder
im Lagerhaus. Ja, im Keller oder in diesen dicken Dunnage Warehouses, ne, wo du einfach eine richtig massive Steinwand auch hast. Ne, und die Temperaturen damit viel gleicher hältst. Ja, okay,
Ich hätte jetzt nur noch eingeworfen, wenn ich den jetzt so probiere, den Nine Springs, ehrlich gesagt, ich trinke den jetzt gerade das erste Mal, den habe ich auch nur in der kleinen Flasche, allerdings sehr schön, passend zum Originalflaschendesign. Wenn man den jetzt so trinkt, hat viele interessante Aromen, ist sehr stark, muss ich sagen, im Moment, da arbeite ich gleich nochmal mit Wasser, aber also jetzt in der Bildverkostung würde man den zwischen Schotten bestimmt nicht rausschmecken, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich finde den auch gut, den wir haben Nine Springs ja in Kiel immer auf der Messe, deswegen ein bisschen aufpassen bei dem, was ich erzähle, aber der hat sich gut von selbst verkauft. So, da musste ich nicht viel bei tun.
Ja, ich wollte auch noch mal kurz, Tobi, auf den Dithmarscher Whisky bin ich auch sehr gespannt. Vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr auch in der lokalen Presse gelesen, dass es da so ein Geheimnis, in Anführungszeichen, die wollten den Ort nicht verraten, wo genau dieses Lager liegt, aber ja, es wird Dithmarscher Whisky geben.
Wie? Von der Brauerei direkt, oder?
Nee, nein, das sind, obwohl, oder? Nee, das sind andere, meine ich jetzt. Sonst muss Tobi gleich nochmal sagen, hier.
Ja. Weil Rothaus macht ja auch seine eigenen, ne?
Ja, machen sie wohl. Okay. Ich glaube, was das für Schottland bedeutet, könnten wir ja am Ende machen. Wollen wir nach Japan hüpfen oder in die USA?
Oh, ist mir.
Ist dir egal.
Kannst ruhig, mach du ruhig.
Ich mach mal ruhig. Mein Glas ist auch schon gut geleert. Ich habe hier schon ordentlich schnabuliert und fühle mich schon sehr, sehr japanisch jetzt. Ja, also japanischen Whisky kennen ja, glaube ich, viele von uns, wie sie aber auch deutschen Whisky kennen. Das Spannende an japanischem Whisky ist ja, dass es in den 1920er Jahren losging, dass halt vor allen Dingen zwei Japaner und von den beiden Masataka Taketsugu nach Schottland gegangen ist und dann jahrelang, irgendwie 3 Jahre, das Destillieren quasi gelernt hat und es dann dazu kam, dass es halt die Yamazaki-Brennerei als erstes gab, 1923 gegründet und Taketsugu dann später Yoichi gegründet hat in den 30er Jahren, glaube ich, und die dann so eine Konkurrenz hatten. Aber das Ganze baut ja extrem halt auf dem Schottischen auf, wo die Deutschen immer so, wo ich das Gefühl habe, die bauen eher auf dem Obstbrennen auf und nur ein paar ja, probieren sich an den Schotten zu orientieren, was ich jetzt gar nicht werten will. Dann sind die Japaner halt doch deutlich näher dran. Und das ist halt vielleicht auch ganz spannend für den Konkurrenzaspekt. Es gab in den 70ern, Anfang der 80er Jahre, einen ziemlichen Whisky-Boom und danach aber auch wieder so eine Rezession, auch ähnlich wie bei den Schotten. Und die Herstellung ist eigentlich sehr ähnlich. Also wir haben eine doppelte Destillation, wir haben Potstills, wir haben sehr häufig gemälzte Gerste, die häufig auch aus Schottland importiert wird sogar. So ein paar Sachen gibt es, die unterschiedlich sind. Zum einen die Mitsunara-Eiche, die häufiger mal verwendet wird, die ja jetzt auch die Schotten teilweise benutzen. Ich glaube, Bowmore hat eine Mitsunara-Abfüllung und ganz sicher Shivers Regal. Und das japanische Klima ist mehr so mit Kentucky zu vergleichen. Sprich, ein bisschen wärmer, es reift ein bisschen schneller als in Schottland. Ja, Stil. Meist eher relativ leicht und es gibt relativ viele japanische Blends, kennt ihr ja wahrscheinlich auch so einige, ne? Nika from the Barrel oder so. Was dabei ganz spannend ist, dass die Blends ein bisschen anders sind als in Schottland, weil nicht unter den Firmen getauscht wird. Die nehmen immer nur aus den hauseigenen Brennereien sozusagen die Whiskys und blenden das. Genau, und ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich dachte, das könnte vielleicht auch ganz spannend sein, wenn man sich das mal anguckt. Also japanischer Whisky, habe ich gefunden, macht nur ungefähr 5% der weltweiten Whiskyverkäufe aus. Ja, die Zahlen sind so 2 Jahre alt, das ist relativ wenig. Trotzdem boomt das, das Geschäft absolut. Also der Export 2009 waren 1,6 Milliarden Yen. Das sind 13,5 Millionen Euro. Das ist nicht viel. Und 2018 waren es schon 126 Millionen Euro oder 15 Milliarden Yen. Also das ist eine Steigerung um, was sind das, 1000% oder so? Das ist also extrem, extrem viel. 100%. Ach egal, ich rechne nicht. Don't do math on stream. Und Suntory hat einen Jahresumsatz von 10,91 Milliarden Euro alleine als Unternehmen, wobei das halt nicht nur Whisky ist. Zu denen gehört ja ganz viel anderes. Schweppes zum Beispiel und ganz viel Wasser und solche Sachen machen die auch. Ja, das so als kleiner Überblick. Was habt ihr für Erfahrungen mit japanischem Whisky?
Ich kenne, ich wollte gerade sagen, ich kenne nur den Nika von The Barrel, aber das stimmt gar nicht. Denn wir haben schon mal ein, zwei andere Nika getrunken. Oh, das war schon ein bisschen her. Malte, das war bei einer großen Kette.
Hibiki war das, glaube ich.
Hibiki. Ja.
Aber auch der ohne Altersangabe, weil das Ding, was ich unabhängig von der Qualität an japanischem Whisky halt im Moment so schwierig finde, sind einfach die Preise.
Ja.
Ja.
Also, wer kann, mit Altersangabe kann man ja gar nicht mehr bezahlen. 12-Jähriger 80, 90 Euro. Und Hibiki 17, 18, 500 Euro, 400 Euro, bin ich halt raus.
Ja, auf jeden Fall. Absolut. Ich habe auch einen Kollegen, der verstärkt nach japanischen Whiskys guckt, und der sagte auch, das ist kaum zu bezahlen, was die da aufrufen. Und deswegen bin ich auch eigentlich ganz froh. Also ich finde alles, was ich bisher von japanischem Whisky probiert habe, eigentlich sehr lecker. Und deswegen bin ich froh, dass der From the Barrel von Nikka durchaus noch bezahlbar ist. Und ein ganz hervorragender Malt meiner Meinung nach.
Ja, also für mich auch auf jeden Fall. Der Nikka From the Barrel, den finde ich ziemlich großartig sogar. Und auch hier der Suntory Kakubin, der weiß ich nicht, was der in Deutschland kostet, den gibt es mittlerweile auch. Der ist gar nicht mal so schlecht. 35, 36 Euro finde ich hier gerade mal schnell beim Googlen. Das ist halt so ein typischer japanischer Blend, ne? Sehr rund, sehr weich, so leicht fruchtig, Apfel, Birne, ein bisschen Traube habe ich da mit drin. Und halt so ganz ohne Ecken und Kanten, würde ich jetzt mal sagen. Kann man halt finden, wie man will.
Ja, das ist ein typisches Charakter, das kommt vom japanischen Whisky. Oder wenn man jetzt einfach mal so eine Schublade aufmacht und ihn da reinwirft.
Ja.
Oh, aber auch schön ist. Also, ist auch mal schön, dass es wirklich so an, als der ist. Nee, der ist ja sehr lecker, also.
Also unsere Erfahrungen tendenziell ein bisschen weniger, ne, bei japanischem Whisky.
Ja. Ich überlege auch gerade, wenn man so mal irgendwie weggeht oder so, stehen auch hauptsächlich schottische und Bourbon dann in den Regalen, ne? Also sage ich mal, wenn man in den Pub geht oder so.
Ja.
Oder schaut ihr, wenn ihr mal weggeht oder wenn ihr da die Möglichkeit habt, dann eher nach schottischen, oder guckt dann auch mal, okay, hier, ich gehe mal nach Japan oder in andere Länder und probiere mal.
Also auch wenn das heute nicht passt, ich gehe dann tatsächlich ab und zu mal eher Richtung Irland. So, also viel Schottland, ja. Und dann vielleicht mal in Ire. Weil die gibt's halt auch, ne? Wie du schon sagst, ein Japaner, ist halt eher weniger. Hier in Hamburg hast du es häufig, wenn du essen gehst beim Japaner oder so, jemand, der da gut aufgestellt ist, die haben dann auch manchmal was da, aber ja, ist dann auch nicht so, dass ich dann immer einen Whisky trinke. Eben.
Sake. Warme Sake.
Was? Schon sehr guten Sake gehabt.
Ja, wollen wir noch zum Bourbon überschwenken und dann ein kleines Fazit ziehen?
Den Amerikanern? Ja.
Ja, oder Amerikaner, muss ja nicht nur Bourbon sein.
Ja, aber doch, ist es eigentlich irgendwie Bourbon, oder? Ja, ich finde das schön, dass wir jetzt von dem Japaner zu den Amerikanern kommen, weil wenn man sagt, dass die Japaner sich so ein bisschen an den Schotten orientieren, ist es beim Bourbon, würde ich hier sagen, eher nicht der Fall. Wir haben einen Bourbon, der, sagen wir, in den USA erwachsen ist, also natürlich mit den Einwanderern natürlich nach Amerika gekommen ist, aber dann sich allein schon durch die Verwendung der Bourbon nur in amerikanische Weißeichefässer gefüllt werden darf, und dass wir dort einen Mix haben aus Mais, Gerste, Roggen, und der Großteil, dass er mindestens zu 51% aus Mais bestehen muss. Begebenheiten, die einfach daher resultieren, dass in den USA einfach mehr, dass man halt das verwendet hat, was sie dort hatten. Also das war dann, ja. Wobei ja auch einige sagen, oder dass man die, dass sie nur frische Fässer nehmen dürfen, um die Holzwirtschaft da anzukurbeln, um allgemein diese, ja, die Wirtschaft, die Inlandswirtschaft da anzukurbeln. Dann gibt es, wir haben keine Regionen, wie zum Beispiel in Schottland. Es gibt den, jeder, egal wo der Whisky aus den USA herkommt, der darf Bourbon heißen. Ausgenommen, du möchtest einen Kentucky Whisky haben, der muss aus Kentucky kommen, dort gebrannt worden sein und mindestens also eine gewisse Zeit dort auch gelagert sein. Oder den Tennessee Whisky aus Tennessee. Und also Kentucky und Tennessee ist jetzt steile These, so das Space-Side Amerikas mit den meisten Brennereien. Mhm. Und was unterscheidet den amerikanischen Whisky noch vom schottischen? Und zwar, dass der schottische ja hauptsächlich in Potstills und der amerikanische in hier Coffee Stills, wobei der Woodford Reserve jetzt auch in Potstills gebrannt wurde. Und
ja, ja.
Deswegen auch so eine kleine Ausnahme ist und auch dreifach destilliert und nicht wie der Standard in den USA zweifach.
Mhm. Woodford Reserve hat, glaube ich, auch ein Toschen als Vorbild, ne? Irgendwie auch von der Blasenform und so, glaube ich. Ja, deswegen schmeckt er so gut. Ja, herrlich. Was ich immer so schade finde, also Bourbon ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd, aber es gibt ja so eine riesige Craft-Distiller-Szene in den USA, ne? Ganz viele kleine Brennereien und sowas. Und da kriegt man hier leider wirklich gar nichts von mit, weil die so miese Gesetzgebung haben, was das Exportieren angeht und Versenden über Staatsgrenzen hinaus und so ein Quatsch, ne? Und ich weiß nicht, wie viel uns da entgeht auch. Andererseits habe ich noch nicht mal die ganzen großen Bourbons probiert und vielleicht sollte ich das erstmal machen.
Und was jetzt ja auch irgendwie schwieriger wird, also nicht alle Bourbon, aber doch schon einige sind in diesem Jahr ja ordentlich im Preis gestiegen. Danke, Donald. der Blenden ist 15, 20 Euro teurer geworden. Der Blendens, was ich sehr schade finde, weil ich den sehr gerne mag, aber jetzt irgendwie 70 Euro für den Gold oder so um die 70 Euro für den Gold oder den Straight from the Barrel, finde ich dann noch ein bisschen viel.
Ja, ja, ist schon heftig, ne? Ja. Wie sind eure Erfahrungen mit Bourbon? Also ich habe mich ja schon geoutet und gesagt, so viel ist es nicht.
Ist bei mir auch eher wenig ausgeprägt, weil das Bourbon-Grundaroma mir ehrlich gesagt nicht so liegt. Also ich habe schon aus etlichen unterschiedlichen Preiskategorien Flaschen probiert und habe bisher noch keinen dabei gehabt, der mich persönlich überzeugt hätte.
Okay. Ja, also wie gesagt, Woodford Reserve mag ich gerne. Blendens mag ich auch eigentlich durch die Bank gerne. Beim Sommerfest von Spirituosenwolf hatte ich fast die ganze Range, Standard-Range, wie auch immer, von Michtes. Die waren ganz spannend, weil durchaus unterschiedlich. Die hatten Sour Mash, die hatten Rye Whisky, die hatten Bourbon. Da sieht man, da gibt es auf jeden Fall deutlich Unterschiede. Nur ich habe das Gefühl, Bourbon ist auch nicht so vielfältig wie Scotch alleine durch die Fasslagerung, ne?
Ja. Dahin geht dann natürlich einiges, ne?
Ja. Was ist denn mit diesem Double Oaked? Kannst du über den was erzählen? Weil das habe ich nicht mehr parat. Was sie da mit den Fässern getrieben haben.
Schön. Ja, so ein bisschen. Und zwar darauf basierend, dass man ja nur in frische Eichenfässer abfüllen darf, haben die sich bei Woodford Reserve gedacht, ja, dann füllen wir ihn einmal ab. In amerikanischer Weißeiche und zwar angekohlt, müssen also und das zweite Mal in amerikanische Weißeichenfässer, die etwas stärker angekohlt sind. Und es wird, glaube ich, nicht gesagt, wie lange sie in den einzelnen Fässern bleiben, aber wahrscheinlich die zweite Lagerung wird wahrscheinlich ein bisschen weniger lang sein, aber dadurch hat man, ich glaube, einfach eine noch stärkere Eichennote, was man auch im Abgang schmeckt. weil er einfach zweimal aus zwei frischen Eichenfässern ziehen darf.
Ziehen darf.
Ja.
Und wie schmeckt er dir?
Ich finde ihn trotz der 43,6.
Zwei, hast du gesagt.
43,2. Ja. Ich finde ihn trotzdem immer noch was dem Bourbon allgemein ja vorgeworfen wird, dieses Raue, das hat er, finde ich, noch. Ich habe ihn noch nicht mit ein bisschen Wasser probiert, aber was ich sehr an ihm mag, ist, dass er diese dunklen Früchte, dieses Kompottartige hat. Und den werde ich auch am Wochenende mitbringen und vielleicht wird Flo ja seine Meinung ändern.
Oh ja, überzeug mich. Ich freue mich.
Ja. Ich fand den ganz gut. Ich glaube, ich habe den auch schon besprochen. Aber ja, so Geschmäcker sind ja verschieden. Ach Jungs, so, was machen wir jetzt? Wir haben noch nicht über die Konkurrenz zu Schottland gesprochen. Ist das denn jetzt Konkurrenz für Schottland? Ist Whisky allgemein, solange Menschen Whisky trinken, ist das auch gut für Schottland? Oder wie seht ihr das?
Also ich würde sagen, jeder, der Whisky produziert, trägt zur Community bei. Und ich sag mal so, wenn sich die Schotten bei ihrer Tradition den Rang ablaufen lassen, dann haben sie auch ein bisschen selber Schuld. Ja. Und bis dahin freue ich mich einfach über alles, was lecker ist und auf Flaschen abgefüllt bei mir auf dem Tisch landet. Was ich ein bisschen sehe, ist, es gibt halt so zwei Streams, entweder Länder wie Indien, wie Japan und so, die sich sehr stark an den Schotten orientieren und wirklich auch versuchen, in die gleiche Richtung zu gehen. Finde ich persönlich, es trifft genau meinen Geschmack. Dann halt ein ähnliches Grundrezept mit einem bisschen anderen Twist zu nehmen. Amerikanischen Bourbon würde ich überhaupt nicht als direkte Konkurrenz sehen, weil einfach der charakterliche Unterschied so groß ist, dass das für mich fast eine eigenständige Spirituose ist, dass der Unterschied, naja, also nicht wie zu Wodka oder zu Gin oder so, aber also zumindest die halbe Strecke für mich.
Ja, das stimmt, da würde ich dir auch zustimmen. Also ich finde, auch wenn es dann beides Whisky heißt und okay, ein E mehr oder weniger, wen interessiert, aber dadurch, dass du halt Mais hast und Roggen und sonst was, ja, tue ich mich auch immer schwer zu sagen, dass Bourbon amerikanischer Scotch ist, sozusagen. Oder? Also das halte ich für nicht richtig eigentlich.
Nee, also Scotch ist Scotch, ne? Also
ja.
Bourbon ist ja.
Ja. Also ich denke, dass so Sachen wie japanischer Whisky, die relativ nah dran sind, schon so eine Art Konkurrenz sind, weil jemand, der vielleicht einen Scotch angefangen hat und dann mal was anderes probiert, der geht dann vielleicht zu den Japanern, ne? Also jetzt aus europäischer Sicht, wenn man in Japan wohnt, ist es wahrscheinlich dann andersrum. Und die Flasche, die er aus Japan kauft, die könnte ja sonst einfach die nächste Flasche Scotch sein, aber ich glaube, dass das eh Leute sind, die dann in dem Bereich irgendwie ihr Geld lassen. Und so als jetzt böse Konkurrenz würde ich das auch nicht ansehen. Nur die Frage, die ich mir dann immer so, also zwischen Bourbon und Scotch gibt es ja immer so einen Glaubenskrieg. Ich weiß nicht, ob wir da eine eigene Folge mal zumachen müssen, oder?
Hat auch ein bisschen was mit der Quantität nachher zu tun, ne? Und dem Preis. Also wie wir eben bei dem japanischen Whisky ja schon besprochen haben, dass der unglaublich hochpreisig ist und allein deswegen schon nicht so viele leisten können und auch nicht so viele kaufen. Und bei den Schotten und bei den Amerikanern gibt es halt einfach mehr. Und der deutsche Whisky zeichnet sich so ein bisschen durch Experimente aus mit anderen Fässern oder mit ja, aber dass da irgendwie auch die Quantität so ein bisschen eine Rolle spielt.
Wir drei sind auf jeden Fall Scotch-Trinker, oder?
Also, ich auf jeden Fall.
Ja.
Aber vielleicht ja nur bis morgen. Mal gucken.
Ja, das werden wir sehen. Wir werden es live streamen. Nein, werden wir nicht. Nein, werden wir nicht. Ja, wollen wir zum Ende mit Entweder-Oder kommen, unserer Spielekategorie, wo jeder von uns ein Paar, ein Begriffspaar oder wie auch immer, ein gegensätzliches Paar den anderen vorstellt. Wir alle wissen nicht, was die anderen sich ausgedacht haben. Und die jeweils anderen zwei sich entscheiden müssen, beziehungsweise wir uns alle drei immer entscheiden müssen, was wir wählen würden und immer eine kurze Begründung dafür geben müssen. Ich werde die Fragen wieder in Chat schreiben, wenn wir sie stellen. Da ist ein bisschen Zeitversatz drin, das heißt, ihr werdet die Frage ein bisschen früher sehen vielleicht. Ich lasse mir immer eine Sekunde Zeit oder so. Wer will anfangen?
Marc, hau raus.
Marc, hau raus.
Ich soll anfangen? Okay. Welche nehme ich? 1 oder 2? Okay, ja, es geht los. Würdet ihr lieber einen sehr, 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 also das ist jetzt subjektiv für euch, einen sehr, sehr leckeren und teuren Whisky kaufen oder lieber in Urlaub fahren, dafür, also für den gleichen Preis in Urlaub fahren oder irgendwas anderes euch gönnen? Ein Auto oder was auch immer ihr für Vorlieben habt.
Ja, ich habe meine Antwort.
Ich auch.
Du auch? Soll ich zuerst antworten?
Gerne.
Okay, ich schicke einmal jetzt die Frage ab. Für mich was anderes gönnen. Urlaub oder so. Ich habe gerade im Vorfeld, bevor der Stream live war, ja erzählt. Ich habe heute 800 € für die Klimaanlage in meinem Auto ausgegeben. Da hätte man sich einen tollen Whisky für kaufen können. Aber ich fahre auch, ganz ehrlich, für irgendwie 1.000 € oder so, wenn ich das jetzt mal als teuren, tollen Whisky mal jetzt anschlage,
ja.
Dafür kann man ja nach Schottland fliegen und da eine Woche Urlaub machen pro Person. So, würde ich eher machen mit den Erlebnissen und Erfahrungen und allem. Ja.
Ja, da bin ich bin ich ganz bei Malte. Das wäre auch genau meine Entscheidung gewesen. Ich muss auch sagen, wenn du über Whisky für 1.000 € redest oder so oder noch teurer, ich habe es gemerkt, ich habe mir zu meinem Geburtstag einen Whisky gekauft, der älter ist als ich, weil ich es mir gerade noch so leisten konnte in meinem Alter. Und da habe ich sogar einen relativ günstigen gekriegt. Da hatte ich eigentlich schon mit ganz anderen Preisen gerechnet, aber ich bin unter 250 € weggekommen. Und ich muss sagen, sogar bei dem Preis schon, in Anführungszeichen, tut es jedes Mal ein ganz klein bisschen weh, wenn man was davon trinkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei höheren Preisen besser wird. Deswegen bleibt bei mir, glaube ich, der Genuss auf der Strecke.
Ist natürlich auch immer abhängig von dem, was man im Portemonnaie hat, ne? Das ist ja ganz klar. Aber ja, ich bin da ganz bei dir. Okay, soll ich das nächste Paar mal stellen?
Wir haben Marks Meinung noch nicht gehört.
Ach ja, wir haben Marks Meinung noch nicht gehört. Entschuldigung, so. Mein Gott.
Ja. Nee, aber ich bin auch so rational wie ihr. Ich sehe das auch so. Also ich finde, das basiert auf dieser McKellen-Geschichte von wegen der teuerste Whisky. Und jetzt haben sie ja irgendwie sogar einen 68-Jährigen, wo ich mir denke, Jungs, ey, Mädchen, was gibt dir so viel Geld für eine Flasche aus? Was ist denn los? Woran hat es gelegen? Nee, auf jeden Fall das andere Erlebnis, entweder ein Urlaub oder irgendwas anderes Schönes. Ja,
ja, bin ich ganz bei dir. Ja, okay, dann hau ich mal einen raus. Und meine Frage ist weniger, geht weniger an die Substanz. Und dreht sich ein bisschen wieder um die Region, wo wir beim letzten Mal waren. Trinkt ihr lieber ein Islay-Whisky oder würdet ihr einen rauchigen Highland oder von mir aus einer anderen Region, die nicht so dafür bekannt ist, vorziehen?
Oh, das ist nicht einfach.
Soll es ja auch nicht sein.
Hm. Warum muss ich mich da entscheiden? Das ist echt gemein.
Ja, natürlich kannst du an einem Abend auch beides trinken, höchstwahrscheinlich. Das ist nicht das Thema, aber du sollst dich jetzt entscheiden.
Warte mal, war die Frage ein Eiler-Whisky oder einen rauchigen anderen oder war es auch ein rauchiger Eiler?
Es muss auch ein rauchiger Eiler sein. Nein, kein Banner-Heaven für dich.
Also, rauche ich nur von Eiler oder rauche ich auch von woanders? Genau. Also ich würde sagen, ich habe ja schon den einen oder anderen auch von einer anderen Destille probiert, aber ich muss sagen, mir schmecken die Rauchigen von Eiler am besten persönlich. Mhm. Also, die anderen sind eher so experimentelle Exoten für mich. Und die von Eiler, die gehören so, wie sie sind. Da gehe ich eher den klassischen Weg.
Mhm. Tobi schreibt, Eiler ist geiler. Ja, Marc?
Das ist... Kann ich auch...
Nein, kannst du nicht.
Weder noch? Nein, das ist... Nein, ich mag ja auch schon rauchige, aber... Klassisch, Eiler. Ja, ich glaube, ich würde auch auf der Insel bleiben. Obwohl so ein... Nee, wir müssen auch nicht immer der gleichen Meinung sein. Ich glaube, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg und sage, ich würde eher den schönen Kilkerran oder so einen schönen, hier die rauchige Variante von dem Springbank.
Long Row meinst du?
Long Row.
Der Long Row. Ja,
finde ich auch ganz schön. Stimmt, an den habe ich gar nicht gedacht. Der ist natürlich harte Konkurrenz gewesen, ja.
Lidjig wird noch im Chat genannt. Und wenn ich bei meiner Ursprungsfrage bleiben würde, ich glaube, ich würde auch viele unabhängig abgefüllte Ardmore Eiler Whiskys vorziehen.
Auch gut. Macht sich einfacher, ne?
Nee, macht sich. Also, aber ja, Eiler ist natürlich schon die Quintessenz von rauchigem Whisky. Aber ich tendiere auch eher zu den Highlands. Vielleicht auch, weil ich nicht so viel rauchigen Whisky trinke. Haha. Okay, gut.
Gut, dann hau ich noch einen raus.
Hau noch einen raus.
Jetzt hatten wir schon Region, wir hatten Finanzielles. Ah, dann machen wir noch ein bisschen Ambiente. Wenn ihr Whisky probieren wollt, Tasting oder Messe?
Oh, das ist eine gute Frage, die ist schön.
Ja, ich schreibe sie kurz im Chat.
Darf ich mir jetzt überlegen? Ich hab's.
Okay, dann leg los.
Ich finde es sehr schwer, aber ich bin ein sehr gemütlicher Mensch. Deswegen will ich das Tasting.
Achso, ich dachte jetzt, komm, ich trinke auf der Messe ganz schnell ganz viel und liege in der Ecke. Das ist auch
geil. Nee, wenn das ein schönes Tasting ist in einem schönen Rahmen und da sitzt man dann gemeinsam zusammen, hat jemanden, der das kuratiert und eine Auswahl getroffen hat, dem gebe ich mich voll hin, blind hin, in ihre fähigen Hände und genieße das, was die uns da kredenzen. Und man kann sitzen. Man kann einfach sitzen. Das ist schon beim Verlauf eines Tastings gar nicht so unwichtig.
Okay. Meine Antwort, das ist auch wieder so, und man muss sich ja entscheiden bei diesem Spiel, ne? Ich würde eigentlich antworten, es kommt ein bisschen drauf an, weil es hat beides seine Vor- und Nachteile, ne? Auf der Messe kannst du viel Verschiedenes, du kannst dir deinen eigenen Weg und so. Aber wenn es darum geht, sich mit Whisky richtig auseinanderzusetzen und so, dann glaube ich, ist der Tasting-Rahmen natürlich auch der bessere, ne? Es ist ruhiger, es ist höchstwahrscheinlich entspannter. Du hast weniger Ablenkung, vielleicht auch weniger Gerüche, weil auf einer Messe gibt es vielleicht noch irgendwo Essen oder sonst was. Da ist das Tasting schon einfach besser. Spannend finde ich, bei der Frage zieht zumindest das Freundesargument nicht. Du kannst auch bei beiden Sachen irgendwie mit Leuten zusammen abhängen, die du gern magst. So. Insofern, ja, ich würde Tasting sagen. Schlägt natürlich auch ordentlich ins Kontor, aber doch, Tasting. Wenn sich da jemand Gedanken gemacht hat und so. Schon richtig. Und Flo?
Also ich würde sagen, für mich nach meinen bisherigen Erfahrungen geht für mich persönlich die Messe vor, weil ich es absolut spannend finde, sich, wenn man mit mehreren da ist, Gläser fröhlich durchzutauschen und was hast du, vor den Ständen zu stehen, gucken zu können, so was gibt es überhaupt alles und sich da dann gezielt was raussuchen zu können. Beim Tasting sitze ich da, kriege irgendwas eingeschenkt, dann bin ich noch darüber vollgeschwallert im Zweifelsfall. Kommt natürlich ein bisschen aufs Tasting an, klar. Aber ich hab schon solche und Sonne und solche gemacht. Insgesamt haben mir die Messen besser gefallen.
Ja. Ja, ach, Messen sind toll, will ich gar nichts gegen sagen. Messen sind toll. Bitte.
Außerdem, wenn man die Kieler Whisky-Messe besucht, die ja dann meistens so im Mai stattfindet, wenn man da schon die ersten Sonnenstrahlen des Jahres hat und dann schön draußen an der frischen Luft einen Whisky trinken kann, in der Sonne, das ist
top. Und das Springbank-Tasting dann da einfach noch mitnimmt, das ist jedes Jahr wieder gut, dann hat man noch ein bisschen schottischen Akzent, Sonne oder Regen. ja, das stimmt. Gut, wir haben heute schon überzogen. Letztes Mal haben wir 2 Runden entweder oder gemacht, aber ich glaube, wir müssen uns die zweite Runde dieses Mal sparen. Genau, dann Abschlusssachen von eurer Seite zum heutigen Thema, bevor ich gleich noch den Werbeblock abrolle quasi.
Also Schottland wird nicht ersetzt in der weiten Welt des Whiskys, das auf keinen Fall. Und gerade für mich ist es nach wie vor die absolute Anlaufstelle. Vielleicht mal mit einem Ausreißer nach Schweden oder nach Japan.
Von mir ein sehr politisches: Soll doch jeder trinken, was er gerne trinken möchte.
Ja, das stimmt. Ich finde einfach, wenn jemand Geld für etwas bezahlt, dann soll er es so trinken, wie er will, oder? Oder sie?
Ja, sie natürlich. Ohne Frage. Das war nur meine persönliche Auswahl.
Ja, klar. Klar. Ja, ich finde, es gibt einfach unglaublich viel spannenden Whisky auf der Welt. Nebenbei wurde im Chat auch gesagt, Niederlande, Frankreich, Italien, gibt ja überall mittlerweile Whisky-Brennereien. Ne? Schweiz, Langerthun zum Beispiel. Und ich freue mich einfach, dass es die Auswahl gibt. Und ich glaube, da sollten wir uns alle drüber freuen. Und mich ärgert es immer, wenn ich irgendwo lese, wo das Leute sagen, irgendwie Whisky, also Bourbon aus den USA, geh weg mit der Plörre und so. Sowas ärgert mich tatsächlich immer, weil ich denke, das ist irgendwie unqualifiziert und respektlos auch der Sache gegenüber. Ja, insofern eine schöne Konkurrenz, finde ich, die allen Seiten vielleicht hilft. Gut, dann machen wir Schluss für heute, ha? Nicken. Und husten. Marc braucht noch.
Oh Gott, ich will schon mal 1-1.
Genau. Okay, dann vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben, auch dieses Mal. Letztes Mal haben wir angesagt, wann es den nächsten Stream gibt. Bei uns ist jetzt allerdings nach Folge 2 schon ein bisschen Sommerpause. Die nächsten 2 Wochen werden wir es auf jeden Fall nicht schaffen. Deswegen umso wichtiger, drückt doch auf Abonnieren, falls ihr das hier noch nicht gemacht habt, weil dann werdet ihr informiert, wenn wir live sind. Das ist tatsächlich einfach sinnvoll. Und auch wenn ein neues Video kommt von Marc und mir oder von uns dreien, vielleicht mal zusammen ein Video, was nicht live ist, dann kriegt ihr das auch alles. Genau, die Internetseite maltetalksmalls.de, auf Facebook, auf Instagram, auf dies, auf das. Schaut auch einfach rein, wenn es euch gefallen hat, sagt anderen Bescheid, dass wir ein bisschen mehr werden im Laufe der Zeit. Aber auch heute waren wir in der Spitze 17 Personen. Was ich sehr cool finde, dafür, dass wir es zum zweiten Mal gemacht haben. Genau, vielen Dank fürs Reinschauen und allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Winken. Tschüss.